Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Pornokonsum ist allgegenwärtig, nicht nur bei Singles, sondern auch bei Pärchen. Studien zeigen, dass in der Schweiz rund 93% der Männer und 57% der Frauen Pornos schauen. Also fast jeder Mann und ein bisschen mehr als die Hälfte der Frauen. Und trotzdem sorgt der Konsum für ganz viele Beziehungskrisen und für sehr viel Schamgefühl. Und darum müssen wir heute dringend darüber reden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Jasmin Berndli und ich frage mich also schon ein bisschen, warum ist etwas, das angeblich fast jeder macht, mit so viel Vorurteil, Scham und auch ein bisschen Ekel behaftet? Warum verstecken ganz viele Menschen ihren Pornokonsum vom eigenen Partner? Und warum reagieren so viele so empört und entsetzt, wenn sie vom Pornokonsum vom Partner erfahren? Müssen wir als Gesellschaft einfach ein bisschen lernen, entspannter zu werden? Ich würde es gerne etwas genauer wissen und rede darum jetzt mit Ursina Dunatsch. Sie ist klinische Sexologin, Sexualtherapeutin und Paartherapeutin. Außerdem hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel «Pornos und Partnerschaft – Lust oder Last?». Grüezi Frau Dunatsch, herzlich willkommen im Durchblick.
Grüezi.
Millionen Menschen konsumieren täglich Pornos. Warum schämen wir uns trotzdem noch so fest?
Es ist halt immer noch gleich, auch wenn das Thema Sexualität so omnipräsent ist oder plakativ, kann man vielleicht fast sagen, ist es halt immer noch ein sehr schambehaftetes Thema. Das ist geblieben, das ist noch nicht so viel besser geworden in den letzten Jahren. Und was dazu kommt, wenn wir von Pornografie reden, dann geht es ja um Solosexualität. Und Solosexualität im Rahmen der Sexualität ist eben noch viel, viel schambehafteter oder ist noch viel intimer, wird noch viel intimer erlebt, oder? Die eigene Sexualität mit sich selber. Und das ist ja das, was darum geht, eigentlich, wenn es um Pornografie geht.
Es ist extrem einfach, an Pornografie anzukommen. Viel einfacher als noch vor ein paar Jahren. Hat das vielleicht ein bisschen mit dem Grund, wird man darum vielleicht auch ein bisschen brüder? Ist vielleicht auch die heutige Jugend vielleicht ein bisschen brüder wieder vor ein paar Jahren? Oder kann man das nicht so sagen?
Also Niederschwelligkeit macht ja eigentlich eher, dass Konsumraten einfach wahnsinnig viel höher geworden sind, weil es eben der beschämende Moment von an den Kiosk laufen, der ist ja eben nicht mehr. Das heisst, ich würde eher fast das Gegenteil sagen, oder? Das ist viel, viel weniger beschämend, dass es so niederschwellig ist und man überall einfach am eigenen Handy, ohne dass man es tracken kann, außer natürlich den Verlauf kann, die Freundin oder die Eltern schauen, natürlich. Aber ja, es ist viel, viel niederschwelliger.
Aber du das ist es vielleicht ein bisschen versteckter geworden, oder? Vorher hat man an den Kiosk gehen und dann hat man vielleicht das Heftchen auch mal irgendwo rumliegen lassen. Es haben es vielleicht mehr Menschen gewusst und jetzt kann man es ein bisschen mehr neu im Versteckten machen, was vielleicht dazu führt, dass es ein bisschen verklemmter ist, das Ganze.
Das Verstecken oder das Verklintern, das ist nicht die Form, sondern das ist das Thema Sexualität, wo einfach der Umgang durch das, jetzt auch mit der Pornografie, weg dem Versteckten, das macht es einfach viel kritischer, weil es eben durch das gibt es kein Gespräch darüber und es gibt auch wenig Fachleute, es gibt wenig Gespräch, wenig Einladung auch, um über das Thema zu reden und das macht es eigentlich so schwierig, weil es dann eben keinen Umgang gibt. Also es gibt kein Wissen darüber, über was ist denn eigentlich einen gesunden Umgang. Also wie kann jemand Pornografie schauen in einer gesunden Art und Weise? Ich tue jetzt das einmal in Anführungs- und Schlusszeichen mal so stehen lassen, was denn gesund heisst. Aber das ist eigentlich das Thema. Das ist das, was es so schwierig macht, weil es so versteckt ist. Und obwohl es niederschwelliger ist, es ist trotzdem versteckt. Und noch keiner, ja, das ist richtig.
Was müsste denn passieren, dass es nicht mehr so schambehaftet ist?
Ja, also das Gespräch darüber. Das Gespräch überhaupt über Sexualität, das ist am besten werden in den letzten Jahren. Das beobachte ich ganz klar, auch als Sexualtherapeutin und Sexualwissenschaftlerin. Aber es ist immer noch sehr, sehr gerade das Thema Pornografie, weil es eben im Rahmen von Solosexualität stattfindet. Was besser geworden ist, ist über die gemeinsame Sexualität das Gespräch. Das ist schon viel besser geworden. Aber alles, was die Solosexualität und der Pornografiekonsum anbelangt, das ist immer noch wahnsinnig tabuisiert. Und das einfachste Mittel wäre einfach das Gespräch darüber oder auch auch Wissensvermittlung, was Sie jetzt ja eine Art auch gerade machen oder eben überhaupt. Da freue ich mich auch sehr darüber, dass ich als Expertin in dem Thema auch darf erzählen oder mit dem Wissen, was ist auch mit der Studie, die ich ja gemacht habe, also was, dass man eben ein Wissen darüber auch vermittelt überkommt. Ja, wie mache ich denn das? Wie ist denn das? Und ist das überhaupt okay? Und in welchem Rahmen und wie und was kann ich schauen und in welcher Art und Weise kann ich es schauen? Das ist wichtig. Und da braucht es Gespräche darüber, da braucht es Bildung auch darüber.
Ich habe eingängig in meiner Anmoderation gesagt, dass Männer und Frauen Pornos konsumieren, aber immer noch mehr Männer wie Frauen. Warum ist das so? Wir haben Pornos immer noch mehr für Männer gemacht.
Also das ist eine Erklärung, ist ganz interessant gewesen, als ich meine Studie gemacht habe mit über 1000 Leuten, Schweizer und Schweizerinnen, habe ich genau diese Frage auch gestellt, oder? Schauen Frauen weniger, weil sie nicht etwas Interessantes haben zum Schauen, quasi, weil eben das Zielpublikum immer noch ganz, ganz fest Männer sind, wobei zum Glück es jetzt immer mehr auch weibliche Regisseurinnen gibt oder auch immer mehr feministische Femporn. Also das, da gibt es schon Entwicklungen weg vom Mainstream-Porn und trotzdem ist es so, dass viele Männer, also Männer immer noch mehr schauen und Frauen holen ein bisschen auf, das ist sicher so, aber es ist lustig, in meiner Studie haben die Frauen nicht Antwort gegeben, sie schauen die nicht, weil sie nicht etwas Interessantes finden. Das ist auch meine Hypothese gewesen, ich bin davon ausgegangen, dass das ein Teil ist. Es ist ganz klar nicht so gewesen, und aber als Sexologin gibt es eine ganz klare Erklärung dafür, warum Männer so viel mehr Pornos schauen, und zwar ist das, dass für den Erregungsstand in der Solosexualität, Männer mehrheitlich zu 80% oder mehr nutzen eigentlich als Erregungsquelle, also was sie für eine Quelle nutzen, um ihre Erregung zu steigern, nutzen sie eigentlich das Auge, also das Visuelle. Und bei den Frauen ist es viel, viel breiter, also die nutzen andere, alle 5 Sinne für ihre Erregungssteigerung. Auch das Visuelle, aber nicht so vordergründig, nicht so mehrheitlich.
Im Moment boomen ja vor allem Bücher wie Frauen, oder? Das ist wahrscheinlich das, was Frauen spannender finden, wo so in die Richtung gehen, oder?
Das ist spannend und eben auch das Auditive. Also über das Losen, oder? Dass erotische Geschichten losen oder eben lesen. Genau, das ist zum Beispiel etwas, wo Frauen viel, viel mehr jetzt auch, das deckt ihre Bedürfnisse viel, viel mehr ab.
Sie haben eine Studie zu diesem Thema gemacht. Hat die Studie irgendwie ihre persönliche Sicht zu dem ganzen Thema geändert?
Was mich am meisten überrascht hat, ist der Fakt, Tatsache, dass, oder das Ergebnis, dass die Männer mit einem ziemlich schlechten Gewissen Pornos schauen. Und das bin ich nicht davon ausgegangen. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich ja die Studie mit Paar gemacht habe. Mich hat ja vor allem interessiert, wie ist das innerhalb der Partnerschaften. Weil das ist ja spannend. Da haben wir ja das Thema Solosexualität wieder drin. Und ist es okay, zum Solosexualität zu leben, wenn wir ja in einer Partnerschaft sind? Und da gibt es ganz viel so den Mythos oder die Idee von offenbar, vor allem Männer, ja, aber das ist ja nicht okay, wenn wir so miteinander Fuß haben im Bett oder im Sex mit meiner Partnerin, dann braucht die das ja nicht. Also der Porno, aber eben eigentlich auch die Solosexualität. Und das hat mich am meisten überrascht, dass da so ein schlechtes Gewissen stattfindet, und das hat mich auch noch mehr ermuntert, eigentlich zum mehr über das Thema zu informieren und auch mehr darüber zu reden, dass auch dann schlussendlich auch die Frauen mehr dann auch ihre Ängste auch wahrgenommen werden. Von ja, aber also die Ängste, die eben die Frauen auf der anderen Seite häufig schildern, mehr in der Praxis. Ja, aber wieso, also die Konkurrenzängste, oder? Also wieso muss er denn Pornos schauen? Denn, gefalle ich ihm denn nicht? Oder ist das, was ich ihm kann anbieten, nicht interessant genug? Und so weiter, oder? Und das ist ganz wichtig, dass wir das anfangen verstehen, oder? Was sind da eigentlich für Ängste und Unsicherheiten dahinter? Bei beiden Seiten, oder?
Ist denn etwas dran, dass es in der Beziehung sexuell nicht stimmt, wenn der Mann zu Pornos greift? Oder ist es komplett etwas losgelöst?
Das ist eine ganz gefährliche Aussage oder eine ganz gefährliche Vermutung. Und trotzdem, natürlich kann man es nicht komplett voneinander ablösen. Man kann ja auch die Solosexualität von der gemeinsamen Sexualität nicht ablösen. Was aber der Porno viel, viel, viel zu fest verteufelt wird im Rahmen von dieser Frage oder von dieser Bedrohung quasi. Denn das ist viel, viel, so ist es nicht. Dass es wie grundsätzlich kann man nicht sagen, das hat auch meine Studien ergeben, dass wenn man Pornos schaut und in einer Partnerschaft ist, dass man wegen dem nachher die gemeinsame Sexualität leidet. Das kann man überhaupt nicht so sagen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie Problem in Bezug auf Pornos, vor allem bei heterosexuellen Pärchen, dass es die gibt. Warum?
Ja, das ist spannend. Also ich habe natürlich die Studie habe ich tatsächlich nur mit heterosexuellen Pärchen gemacht, aber in therapeutischer Praxis beobachte ich das oft. Ich habe viele queere Menschen in der Therapie und es ist schon spannend, dort kommt das Thema nicht so. Und ich glaube tatsächlich, dass die Geschlechterunterschied oder die Bedrohlichkeit in dem Geschlechterunterschied eben viel mehr zum Tragen kommt. Also eben, um das noch ein bisschen auszudeutschen, dass wenn jetzt mal zwei Männer, die haben viel klares Verständnis dafür, aha, ja, der schaut einfach ein Porno, damit der nachher erregt ist oder damit er nachher zum Orgasmus kommt. Das ist dann unter zwei Männern zum Beispiel viel selbstverständlicher oder auch unter zwei Frauen ist die Thematik viel weniger bedrohlich. Und das ist ja interessant, das scheint ja wirklich in heterosexuellen Paaren durch eben die Geschlechtsunterschiede, wie man überhaupt Sexualität erlebt. Das ist halt einfach doch ein Unterschied. Oder rein biologisch gesetzt ist das ja auch ein Unterschied. Und das macht dann eben eine bedrohlichere Situation.
Wann können Pornos auch einen positiven Einfluss auf Beziehung haben?
Auf jeden Fall, eben, da ist eben wieder so ein bisschen das mit wie, oder? Wenn das im Gespräch auch stattfindet, also wenn man auch darf, zum Beispiel auch mal miteinander schauen, das ist etwas, was ganz klar einen positiven Effekt hat, das haben meine Ergebnisse gezeigt. Und das andere ist aber auch, wenn das Heimliche wegfällt, also wenn man wie ein Gespräch darüber gibt, oder wenn man darf miteinander austauschen, hey, weißt du, das macht mir irgendwie ein bisschen Angst, oder ich fühle mich unsicher, oder wenn man darf Fragen stellen, ja, wie ist denn das, oder was schaust du denn, aber ist denn das irgendwie, muss ich mir denn Sorgen machen, wenn auch über die gemeinsame Sexualität überhaupt geredet wird, wenn man austauscht, so, was sind meine sexuellen Bedürfnisse und was sind deine? Und wenn es da einen Austausch gibt, das heißt die sexuelle Kommunikation, sagen wir dem, dann, wenn das so stattfindet, dann hat das Pornografie schauen oder überhaupt Pornos schauen, ob miteinander oder auch allein, dann kann das sogar einen positiven Effekt haben, auch im Sinn von der Inspiration, auch im Sinn von dann nachher über die Sachen, die man vielleicht gesehen hat, zu reden. Das können ja auch Grenzen sein, nicht nur, oder viele denken dann immer so, ja, man sieht etwas und dann will man das quasi mit dem eigenen Partner oder Partnerin auch machen. Also das kann eine Inspiration sein, aber es kann natürlich auch sein, dass man Grenzen auch dann durch das austauscht, oder dass man dann mehr sagt, hey, da, oder wenn man miteinander zum Beispiel etwas schaut, wow, nein, das würde ich jetzt nie wählen. Und dann ist man ja genau in dem wichtigen Gespräch drin von, was sind die sexuellen Bedürfnisse und weiss ich denn von den sexuellen Bedürfnissen von meinem Partner?
Aber gleich, wann kann der Pornokonsum zum Problem werden? Also wann sollte man wirklich einen Therapeut oder eine Therapeutin aufsuchen?
Also wenn sie in dem Sinn aus dem Ruder läuft, ich sage das so, und das kann man eigentlich an relativ einfachen Mittel herausfinden, wenn man nicht ein Gefühl mehr hat, von ich kann entscheiden, wenn ich schaue, was ich schaue, wie lange ich schaue und wenn ich wieder aufhören
will. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann habe ich das Gefühl, Pornografie innerhalb der Beziehung ist wahrscheinlich, also Kommunikation ist das Hauptproblem. Und seien wir mal ehrlich, Kommunikation ist fast bei allen Beziehungsproblemen, wo man hat, das Hauptproblem. Warum ist es so schwierig? Wieso können wir mit unseren Liebsten so schlecht über unsere Bedürfnisse schwätzen?
Ja, weil es eben sexuelle Bedürfnisse sind und wir sind halt immer noch nicht trainiert. Also das hat ganz viel mit der sexuellen Bildung zu tun oder auch mit sag ich jetzt mal, mit Eltern. Die Eltern, die ihren Kind immer noch nicht so geübt sind oder auch nicht viel Anleitung darüber überkommen, wie man denn über Sexualität redet, das fängt ja nur schon bei der Sprache an, oder? Wie wir ein ganz kleines Kind begleiten, also quasi im Aufwachsen lernen und zum Beispiel keine Benennung von der Genitalien geben. Oder was für eine Benennung, oder? Ob das, also wenn man ja gerne darüber reden kann, wo man was gerne hat, weil man die Wörter gerne nicht recht weiss. Und wenn, dann sind sie vielleicht so ein bisschen zu vulgär oder wo einem dann auch nicht passen. Und wir haben da einfach immer noch keine Übung drin und gehen das immer noch auch unseren Kindern auf eine Art nicht, also noch wenig mit. Zum Glück gibt es im Bildungssystem ganz viele sexualpädagogische Angebote, wo das sicher jetzt auch eine Veränderung gibt. Aber das geht natürlich langsam. Das geht noch viele Jahre bis Jahrzehnte, bis das auch so einfach ein Teil von dem ist, wo man kann darüber reden und wo man Wörter hat, wo einem wohl ist, um darüber zu reden. Das ist noch weiter weg.
Ihr Buch, das heisst Pornografie und Partnerschaft, Lust oder Last? Wenn Sie jetzt ganz allgemein das beantworten müssten, was ist es, Lust oder Last?
Ich würde sagen, es kann eine Lust sein und Gefahr von der Last ist aber auch da, wenn das eben so heimlich und im Versteckten und ohne darüber zu reden passiert.
Frau Donatsch, es war sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit hier im Durchblick.
Danke Ihnen auch, dass Sie bereit sind, um das Thema auch aufzunehmen. Ich finde das ganz wichtig.
Was ist deine Meinung dazu? Kann Pornografie Partnerschaft beflügeln oder ist es einfach etwas, das nicht in eine Beziehung gehört? Lass doch einen Kommentar da. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal. Mein Name ist Jasmin Wernli. Ich danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.